Das Gebet. Das Gebet ist nicht nur unter den Christen bekannt. Das Gebet kennen wir in den verschiedensten Religionen. Es wird in verschiedenster Form zum Ausdruck gebracht. Im Knien auf einem Teppich, einfach im Knien, egal auf welcher Grundlage, mal die Hände zum Himmel emporgehoben oder einfach nur unten stehen gelassen oder gefaltet. Zum Tisch beim Essen oder vor dem Essen. In den verschiedensten Formen in Krankenhäusern, nicht nur dann, wenn der Pastor kommt. Und selbstverständlich wird es in Verbindung gebracht mit Gotteshäusern. In Moscheen, Synagogen und in christlichen Kirchen wird man nicht plötzlich verdutzt hineinschauen, wenn man zu Gast ist und sich fragen, warum beten die jetzt? Nein, das Gebet ist dort verankert. Und ich möchte mit euch heute in der Predigtreihe des Lukas-Evangeliums genau an dieser Stelle weitermachen. Denn wir haben uns das letzte Mal damit beschäftigt, dass Gott sich um einen Menschen gekümmert hat, der das Herz am rechten Fleck hatte. Besser bekannt ist die Geschichte als der barmherzige Samariter. Und danach ging Jesus zu Maria und Martha. Und Lukas Kapitel 11, um das es heute gehen wird, setzt direkt nach diesen Geschichten ein. Lukas Kapitel 11, und man hört oder man sieht und liest Lukas nur davon schreiben, dass Jesus nach Martha und Marias Besuch an einen Ort kommt, von dem niemand weiß, wo der ist. Da steht einfach nur, Jesus war an einem Ort und betete. Es ist total unrelevant, wo dieser Ort ist. Im Zentrum steht die Frage eines Jüngers, der nach diesem Gebet, und er muss wahrscheinlich Jesus beobachtet haben, nur ein einziges Herzensanliegen hatte. Er kam zu Jesus und fragte ihn, Herr, das ist wirklich nicht nur eine Bitte, es ist eine Frage, lehre uns beten. Weil die Frage ist ja, wie funktioniert das? Oder was ist das? Warum beten Christen? Sind das einfach nur schön aneinandergereihte Wörter in Form eines Gedichts? Einfach nur eine Kontaktaufnahme? Was ist das Gebet? Und das Gebet, das Lukas uns hier vorlegt, ist eines der bekanntesten Gebete, aber gleichzeitig eines der unbekanntesten. Es ist das Vaterunser in der Form, die wahrscheinlich kaum einer von uns kennt. Das bekannte Vaterunser steht in Matthäus. Das von Lukas wirkt irgendwie so, wenn man es liest, und ich werde es gleich mit euch lesen, als wenn da was rausgelassen wurde oder als wenn da einfach andere Wörter reingemacht wurden. Und dieser Impuls, dieser Hinblick, dass man überhaupt merkt, dass es anders ist, ist schon der erste Gedanke. Schon das Wichtigste überhaupt an diesem Gebet, dass es anders ist. Mit diesem Wissen möchte ich es mit euch lesen. Es geht in Vers 2 los. Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag. Und vergib uns unsere Sünden. Denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Und führe uns nicht in Versuchung. Das war das Gebet nach Lukas. Wer ein bisschen nachrecherchiert oder studiert, wird dann ein paar kleine Sternchen da finden und merken, dass da auch noch bei Lukas noch Texte zugekommen sind und dass es auch plötzlich Elemente wieder gibt, die sich bei Matthäus widerspiegeln. Aber ich möchte mit euch heute dieses Gebet einfach nur anschauen und das, was danach noch kommt. Allein die Anrede ist Gebet und macht deutlich, was das Vaterunser sein soll. Ich habe die Predigt genannt, hör nicht auf, mit deinem Vater zu reden. Hör nicht auf, mit deinem Vater zu reden. Die Ansprache ist zu Jesu Zeit in der damaligen Kultur absolut radikal neu. Das Alte Testament kennt den Vergleich von Gott ist wie ein Vater, aber niemals wurde Gott mit Vater angesprochen. Es war sogar überhaupt nicht möglich, den Namen Gottes auszusprechen. Jahwe durfte nicht genannt werden, es wurde Adonai gelesen, der Herr, wenn man auf diese Formel stieß, auf das ganz bekannte, auf den ganz bekannten Namen Gottes, der nur aus Konsonanten besteht, aus keinen Vokalen. Selbst später, wo die Vokale hinzugefügt wurden, fehlen sie bei dem Namen Gottes. Der Name Gottes durfte gar nicht genannt werden, denn er war heilig. Heilig für Menschen, unaussprechbar. Und jetzt lehrt Jesus seine Jünger beten und fängt an mit Vater. Griechisch Pater. Und dahinter versteckt sich das aramäische Abba. Nicht die schwedische Band, sondern das aramäische Abba, das nichts anderes meint als Papa. Jesus zeigt ihnen das Gebet nicht einfach nur eine Aneinanderreihung von Wörtern ist, sondern dass es hier um eine Beziehung geht. Nicht zwischen einem Gott und irgendeiner menschlichen Masse, sondern zwischen einem Vater und seinen Kindern. Die Jünger mussten das erst lernen auszusprechen. Ich glaube, dass sie es nicht einfach so von den Lippen kriegten, weil sie geprägt waren in ihrem jüdischen Denken, dass dieses Wort, beziehungsweise dass Gott, gar nicht angesprochen werden durfte bei seinem Namen. Man machte das nicht. Das war ein Tabu. Und ich bin davon überzeugt, dass erst das Leiden Jesu ihn näher brachte, dieses Papa aussprechen zu können. Dass erst deutlich wurde, dass die Beziehung, die Gott zu uns sucht und die er eigentlich hat, die aber der Mensch gar nicht so von sich aus so versteht, dass sie intimer ist als alles, was wir kennen. Selbst als die Vorstellung von unserem leiblichen Vater. Denn wenn wir Vater sagen, haben wir ja sofort ein Bild, ein eigenen Vater wahrscheinlich vor Augen, und der kann gut und er kann weniger gut sein. Und selbst wenn er gut ist, wird das bestimmt ein Vater sein, jetzt bin ich mal gespannt, der auch nicht alles perfekt gemacht hat. Wenn es hier noch Leute gibt, die sagen, doch, ich habe einen Vater, der perfekt war, der Liebe gelebt hat ohne Ende, wo ich nichts anderes kannte, dann ziehe ich nicht nur den Hut, sondern dann wünschte ich mir so einen Vater auch. Mein Vater ist eigentlich so ein perfekter Vater. Aber dann bin ich manchmal so ein bisschen blauäugig und merke so, hey, dein Vater kann man auch ganz schnell oder den eigenen Vater in den Himmel heben. Wenn er ein guter Vater ist, dann vergisst man auch ganz schnell, dass wenn ich ihn manchmal echt zur Weißglut getrieben habe, dass er mich auch mal angeschrien hat. Aber vielleicht war das ja gar nicht Lieblosigkeit. Was ich damit einfach nur durchdenken will mit euch ist, wenn ihr das Wort Vater hört, hört jeder was anderes. Und Jesus bringt in diesem Gebet das Bild eines Vaters zum Ausdruck, das radikal anders ist als das, was jeder sich von uns unter einem Vater vorstellt. Der zweite Satz, dein Name werde geheiligt. Das ist ein Bekenntnis. Das ist Bekenntnis eines Menschen, der das ausspricht und sagt, dieser Vater, an den glaube ich nicht nur, sondern das ist Realität. Gott ist mein Vater. Wer diesen Satz spricht, der stellt sich als Kind in das Gebet, in die Beziehung. Beten kann man auch, wenn man nicht glaubt. Zuletzt, vielleicht kennt ihr das Gebet vom HSV, das Vaterunser des HSVs. Ich ehrlich gesagt, ging es mir echt durch die Arme und so. Ich bin Dortmund-Fan und selbst dann, also Gebet mit einem Fußballverein, mich hat es echt schon gekribbelt. Ich dachte mir so, will er jetzt die Leute in die Kirche kriegen, der Pastor, der das da gemacht hat? Davon verkauft sich das Christentum jetzt auch nicht besser. Ich konnte es nicht verstehen. Aber was ich verstehen kann, ist, dass Menschen in Notsituationen anfangen zu beten. Obwohl sie vielleicht gar nicht glauben, so als letzter Notnagel. Wenn gar nichts mehr hilft, dann beten wir noch. Nicht nur bei solchen Lappalien wie Zweitliga-Abstiege. Das ist für mich eine Lappalie. Sondern auch bei großen Sachen wie Kriegen. Wenn Menschen sterben, fangen andere Menschen an zu beten. Das heißt, der Glaube ist nicht Voraussetzung, um beten zu können, aber der Ausspruch, dein Name werde geheiligt, ist ein Ausdruck von Glaube. Man kann das nicht aussprechen, wenn man nicht glaubt, dass Gott Vater ist, dass er Liebe ist, dass er ein ganz anderes Denken hat, das im dritten Satz, in der dritten Bitte, jetzt eigentlich erst richtig Gestalt annimmt. Dein Reich komme. Sein Reich komme, das ist nicht einfach nur ein Königreich, ein Weltreich, irgendein Zeitalter. Das ist das, was wir schon am Anfang gelesen haben, was alle hören, wenn sie Jesus die ganze Zeit begleitet haben, die Menschenmassen, was er ganz am Anfang sagt, und wir haben ja gerade das Sabbatjahr, dass er sagt, ich bin gekommen, die Gefangenen zu befreien. Ich bin gekommen, die Menschen frei zu machen. Ich bin gekommen, um euch wieder zusammenzuführen mit eurem Vater, das, was getrennt ist, wieder zusammenzubringen. Ich bin gekommen, um euch das Leid zu nehmen und euch die Freude zu schenken. Das, was wir in der Welt mit den Fragen, warum passiert das, beziffern, wird mit dem Reich Gottes beantwortet, das ja eigentlich in ihren Ohren, und das ist den Jüngern damals schon klar gewesen, schon begonnen hat. Jesus hat die ganze Zeit davon geredet, dass das Reich jetzt nahe gekommen ist. Dass es anscheinend schon sichtbar ist, aber gleichzeitig unsichtbar. Noch nicht vollendet, aber doch irgendwie schon da. Das klingt total mystisch. Total wie so ein Film, wie eine Matrix. Es gibt noch eine Realität hinter dem, was du siehst. Das Flehen, die Bitte, die hier zum Ausdruck gebracht wird, ist eine Sehnsucht des Beters, der sich den Vater nicht nur im Gebet nahe weiß, sondern der sich wünscht, seinem Papa auf den Schoß zu steigen. Der sich wünscht, von dem Papa in den Arm genommen zu werden, sich einfach nur zu freuen, Tränen zu weinen, einfach seinen Papa da zu haben. Nicht nur zu wissen, dass er da ist, sondern ihn berühren zu können. Zu sagen, wenn mein Papa kommt, dann passieren diese Versprechungen, die ich vielleicht jetzt nur stückweise hier wahrnehme, dass das Reich Gottes schon Realität ist, dass es komplett kommen wird. Das ist die Sehnsucht nach der schönen, heilen Welt. Oder wie jede Miss World sagen würde, ich wünsche mir Weltfrieden. Und wo alle denken, ja, träum du mal weiter mit deinem komischen Kleid und deiner kleinen Krone da oben drauf. Den Satz musst du sagen, damit du gewinnst. Und alle wissen, ja, Utopie. Komm mal wieder mit beiden Beinen ins Leben. Weltfrieden wird es nicht geben. Ja, in Deutschland gibt es vielleicht ein bisschen Frieden, wenn es nicht gerade noch die Nachbarschaftskriege geben würde. Oder die Kulturkämpfe, weil wir nicht klarkommen als Deutsche mit anderen Nationen. Das darf ich als Halbausländer sagen. Wir kommen damit klar. Aber wir machen immer alles problematisch. Und wenn es keine Probleme gibt, zaubern wir sie. Und das Vaterunser gibt uns sogar eine Antwort darauf, warum. Warum wir so ticken. Weil das Gebet nicht nur etwas über Gott sagt, sondern es sagt auch ganz viel über uns selbst. Unser tägliches Brot gibt uns Tag für Tag. Jetzt kommt so diese Wunschliste. Aber sie ist anders als bei Matthäus. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Lukas hat anscheinend besser begriffen als Matthäus, dass Jesus sich ein bisschen Zeit lassen wird mit dem Wiederkommen, mit dem neuen Reich. Lukas hat wahrscheinlich begriffen, dass es selbstverständlich erlaubt ist, als Christ für seine Zukunft hier zu sorgen. Die ganz normalen Grundbedürfnisse von seinem Vater zu erbitten. Das Interessante ist, dass Lukas aber betont in diesem Gebet, dass das Brot nicht unser eigener Verdienst ist. Und das mussten damals schon die Jünger lernen. Die haben es nämlich noch selbst gebacken, einige von ihnen. Wir können es schnell kaufen, aber wir sagen ja mit dem Geld, was ich verdient habe. Wir sind uns vielleicht gar nicht immer darüber im Klaren, dass wir trotzdem in Abhängigkeit stehen. Okay, solange es gut läuft, alles gut. Aber wenn was ist, wenn es nicht so läuft, wie es sein soll, dann kommen doch plötzlich unsere Bitten zu Gott, oder? Dann merken wir wieder, dass wir mit Gott reden müssen oder wollen oder sollen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wann du anfängst zu beten. Aber ich glaube ganz oft bei solchen Details, heute bräuchte ich Brot. Heute bräuchte ich dieses oder jenes. Und Jesus lehrt uns, es zu bitten. Ist nicht als schlecht oder egoistisch anzusehen, sondern wenn du etwas brauchst, Gott ist dein Vater, dann geh zu ihm hin. Dann soll dir das nicht peinlich sein. Du musst auch nicht nach links oder nach rechts gucken, ob es jemand schlechter oder jemand besser geht, sondern wenn du ein Bedürfnis hast, dann rede mit deinem Vater darüber. Dann geh zu ihm hin. Trotzdem, und das ist ja vielleicht das Interessante, weshalb ich gerade betone, dass Lukas das hier schreibt, weil es ist ja eigentlich das Gebet Jesu, ist es ja anders als das bei Matthäus. Und dieser Gedanke ist in der Form wichtig, weil das Gebet nicht immer gleich sein wird. Uns Worte sich ändern werden. Ist vielleicht nicht das Brot ist, für das wir heute bitten, sondern morgen vielleicht für Menschen, für die wir beten. Ich werde wahrscheinlich am Montag wieder Onkel und dann bete ich für meine Schwester. Natürlich bete ich für meine Schwester, dass sie einen kleinen Dortmund-Fan zur Welt bringen wird. Nachdem mein Schwager, wenn mein kleiner Neffe dann 8 ist, mit seinen Bremen-Sachen da beiseite gelegt wird. Das sind ganz egoistische Wünsche, wo ihr denkt, was macht der denn da? Aber vielleicht spiegeln sie, dass ihr solche ähnlichen Bitten auch habt. Oder? Und das ist natürlich mit ein bisschen Humor, mit dem Augenzwinkern gemeint. Aber das Gebet damals von Jesus gab es in verschiedenen Variationen. Es kommt hier nicht auf den genauen Wortlaut an. Es kommt darauf an, was hier zum Ausdruck gebracht wird. Und die Ebene des Brotes ist eben auch eine geistliche Ebene, die in Verbindung mit dem Reich Gottes gesehen wird, direkt davor. Es geht nämlich auch um die Sehnsucht danach, den Hunger zu stillen, dass dieses Reich endlich kommt. Es geht auch um die geistliche Speise. Jesus benutzt das Wort Brot ganz oft dafür, beziehungsweise für sich selbst. Ich bin das Brot des Lebens. Es geht auch um die geistliche Speise im Gebet. Es geht um die Nähe. Es geht um die Beziehung. Und jetzt wird der Spiegel auf uns gerichtet. Weshalb wir sind, wie wir sind. Vergib uns unsere Sünden, steht bei Lukas. Nicht unsere Schuld. Und er macht das nicht willkürlich. Er ändert dieses Wort nicht einfach so, sondern in dem Bewusstsein der damaligen Kirche, die es zur Zeit hier so noch nicht gab, aber der Kultur, war es so, dass mit dem Begriff Sünde ein klares Abweichen von den Zielen der Gebote gemeint wurde. Und in Kapitel 10 hat Jesus die Gebote zusammengefasst. Wir hatten es in der vorletzten Predigt, dass Jesus plötzlich sagt, es hängt an zwei Geboten. Liebe Gott mit allem, was du hast und deinen Nächsten liebe wie dich selbst. Und er sagt, hier vergib uns unsere Abweichung von diesen Geboten. Vergib uns, dass wir das nicht schaffen. Irgendwie klingt es ja hier, wenn man die ganzen drei Zeilen nacheinander liest, und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden, als wenn wir Gott von Gott fordern könnten, dass er uns vergibt, weil wir ja auch anderen vergeben. Gott, weil ich anderen vergebe, vergib mir jetzt bitte auch. So klingt es. Kann man auch schnell so verstehen. Steht hier aber nicht. Die Reihenfolge ist hier ziemlich wichtig. Und die erste Ebene ist die Einsicht dessen, dass ein Beter, ein Kind Gottes, sich darüber im Klaren ist, Vater, ich kriege das gar nicht so hin wie du. Andere zu lieben und dich so zu lieben, das kriege ich gar nicht immer hin. Ich bin ein Sünder. Vergib mir, dass ich das nicht schaffe. Vergib mir, dass ich am Ziel so oft vorbeigehe, obwohl ich es eigentlich will. Das klingt schon fast wie Paulus. Das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht will, das tue ich. Und ein bisschen später schreibt Paulus dann, Herr, aber gib mir die Kraft, das Böse mit dem Guten zu überwinden. So klingt das hier. Dass wir als Beter merken, wenn wir bei unserem Papa sind, wir müssen gar nicht perfekt sein. Aber dem Beter tut es eigentlich sogar selbst weh. Es tut ihm leid. Vergib ist nicht nur eine Bitte um Auslöschung von Sünde, sondern Vergebung, das Bitten um Vergebung ist wirkliche Reue. Es tut einem wirklich leid, wenn man etwas getan hat, das andere verletzt hat. Und diese Bitte wird hier jetzt ausgeführt. Und sie macht einem deutlich, dass sie Konsequenzen hat. Denn wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden ist. Denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Sogar futuristisch. Tun wir das? Allen vergeben, die an uns schuldig werden? Jemand, der betet, stellt sich in die Beziehung zu Gott. Er macht sich klar, dass er nicht perfekt ist. Und ihm sollte dabei klar werden, dass andere auch nicht perfekt sind. Dass andere genauso ticken wie ich. Vielleicht das Gute wollen, aber es nicht hinkriegen. Und dass ich ihn antworten sollte, wie der Vater antwortet. Und nicht mit Grenzen und Zäunen kommen. Menschen ausschließen oder gar nicht hineinlassen. Weil sie einen bestimmten Maßstab nicht einhalten. Jesus bittet hier, dass die Gemeinde, die sich hier jetzt mit seinen Jüngern aufbauen wird, die Welt verändern wird, die das Reich Gottes lebt. Und dieses Reich Gottes ist zutiefst dadurch charakterisiert, dass sie Menschen aufnimmt, dass sie Menschen vergibt, dass es ein Ort ist, wo jeder Vergebung bekommen kann. Was heißt Vergebung? Einfach nur, ja, Entschuldigung, und trotzdem gucke ich dich nicht an, weil du kein toller Mensch bist. Vergebung heißt wirkliche Annahme. Obwohl jemand anders ist als ich, obwohl jemand Sachen gemacht hat, die ich nicht gut finde, beziehungsweise die Gott auch vielleicht nicht gut findet, und ich unterscheide hier ganz bewusst, weil ganz oft sind Sachen, die wir nicht gut finden, wirklich nur Sachen, die wir nicht gut finden. Und nicht Sachen, die Gott nicht gut findet. Einige Sachen sind klar, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Die 10 Gebote hatten wir eben gerade in den Gesprächsthemen oder die anderen Gebote. Und trotzdem setzen wir unsere eigenen Grenzen. Wir zurren sie fest und verschieben sie und sagen, wie sie ausgelebt werden. Was das bedeutet. Und wir machen das so eng manchmal, dass ich mich nicht wundere, weshalb die Kirche in Deutschland kaum noch eine Bedeutung hat. Ich hatte letztens eine Eheberatung mit jemandem außerhalb unserer Gemeinde und die waren, sind ganz selten in der Kirche, aber sie waren vor kurzem in Hannover zur Konfirmation eines Neffen. Und bei dieser Konfirmation haben die den Hals gekriegt über den Pastor. Kurz vorher auf der Autofahrt hatten sie noch einen schönen Ehestreit. Der wurde dann beiseite gelegt, weil sie plötzlich einen gemeinsamen Feind hatten, wofür Pastoren nicht mal alles gut sind. Ja, weil sie gedacht haben, das geht ja gar nicht, was der da macht. Er hat gesagt, sag dem Teufel ab. Das ist ja so an sich jetzt erstmal nichts Schlimmes, aber das sind jetzt erstmal 16-Jährige. Und ein Leben für Jesus, immer für Jesus. Das klingt jetzt für jemanden, der kirchendistanziert ist, sehr radikal. Für mich auch so ein bisschen wie solche Märtyrer. Märtyrer jetzt im negativen Sinn, nicht wie wir es aus der Bibel kennen. Jemand, der für seinen Glauben stirbt, sondern jemand, der für seinen Glauben sterben will. Das ist ja nochmal was anderes. Ja, ob jemand für seinen Glauben stirbt oder ob jemand für seinen Glauben sterben will. Es klang schon sehr krass. Und sie waren sehr abgestoßen. Und ich frage mich manchmal, wie wirken wir als Gemeinde auf Menschen, die nichts mit Glauben am Hut haben oder sogar auf Menschen, das ist ja heute ein gutes Beispiel, die gar nicht aus unserer Kirche sind. Und da merke ich, dass Christen, und zwar alle Konfessionen durchweg, eine Riesenverantwortung hier bekommen. Eine enorm große Verantwortung. Wir haben die Aufgabe, anderen zu vergeben. Wir werden anderen vergeben, weil uns vergeben worden ist. Wir geben anderen Menschen Raum, weil wir wissen, dass sie zur Familie Gottes dazugehören, dass sie genauso Kinder sind wie wir. Da gibt es kein Rausmobben, drin oder draußen. Man ist drin. Die einzige Frage, die wir uns doch als Kirche stellen müssten, ist, wie gehen wir miteinander um, wenn das Leben nicht so läuft, wie wir uns vorstellen, dass es laufen sollte? Wir sollten füreinander da sein und nicht Leute rausschmeißen. Wir sollten Menschen zeigen, dass Gott für sie da ist, indem wir für sie da sind. Ich glaube, dass man das so leicht sagen kann. Total leicht, gerade von hier oben. Und dann kommen die nächsten 7 Tage und dann sieht es wieder anders aus. Die Woche, der Alltag. Und deswegen steht da auch drin, vergib uns unsere Schuld. Vergib uns unsere Sünden, weil eigentlich sollten wir genau das tun, aber wir kriegen es nicht immer hin. Aber darin steckt doch eine Ehrlichkeit. Das ist doch keine Fassade. So oft wird von irgendwelchen Werbeagenturen, irgendwelchen Vereinen, irgendwelchen Institutionen vorgegeben, dass alles richtig sein und perfekt sein muss. Man keine Fehler machen darf. Mach mal in der Politik einen Fehler. Als Studenten Plagiat. Dann ist vorbei. Auf der Arbeit bekomm mal eine Abmahnung. Die zweite kriegst du vielleicht noch, aber bei der dritten bist du raus. Draußen, vor der Tür, suchst du dir einen neuen Job. Das gibt's in der Kirche Gottes nicht. Das gibt's da nicht. Wir sind kein Unternehmen. Da gibt's keine Gespräche im Sinne von so entweder oder raus. Oder raus gibt es dann schon. In folgendem Fall. Jetzt, wenn du willst, dass jemand raus soll. Oder wenn du überhaupt keine Einsicht hast, oder ich, wenn wir keine Einsicht haben, dass die Liebe der Maßstab ist. Wenn wir einfach nur etwas durchziehen wollen, dann steht im 1. Johannesbrief, dann haben wir nicht begriffen, wer Gott ist. Gott ist Liebe. Und wer die Liebe Gottes nicht erkannt hat, der kennt Gott nicht. Und genau das ist hier verankert. Das Gebet ist ein Ausdruck von ich kenne Gott. Ich kenne Gott nicht im Sinne von perfekt, komplett. Aber ich lebe mit ihm. Ich bin bereit, ihn mehr und mehr kennenzulernen. Ich bin bereit, mich von diesem Vater verändern zu lassen. Mein Bild von ihm korrigieren zu lassen, über ihn selbst. Und dieses Gebet endet hier und führe uns nicht in Versuchung. Und führe uns nicht in Versuchung. Da steht die Schuld, unsere Vergangenheit hinter uns. und die mögliche Schuld in der Zukunft. Und das Herzensanliegen von dem Beter: Räum doch am besten gleich die Versuchung aus dem Weg. Führe mich da erst gar nicht hinein. Ich finde, das ist eine zutiefst menschliche Bitte. Warum in Problemen sein, wenn Gott möglich machen kann, dass die Probleme erst gar nicht kommen? Ist zwar eine schöne, heile Welt, aber dieses Gebet spricht von Glauben. Glauben daran, dass Gott das kann. Dass Gott uns Versuchungen fernhalten kann. Sachen, die dir schwer fallen. Mal ganz ehrlich, wie oft hast du da schon um Vergebung drum gebeten? Ich denke mir manchmal auch so, ja, immer wieder. Und wahrscheinlich wird es bis zu meinem Tod so sein. Fußwaschung, Abendmahl, immer wieder brauche ich Vergebung. Aber auch mal zu beten, zu sagen, Gott, nimm das irgendwie von mir weg. Räum das mal aus der Seite. Ich habe von einigen gehört, dass das bei einigen klappt. Ich kenne auch andere, wo das nicht klappt. Aber es zu beten und daran zu glauben, dass es möglich ist, das muss sogar ich noch lernen. Weil ich denke, man kann ja immer alles selber machen, oder? Als dieses Gebet zu Ende ist, erzählt Jesus noch eine Geschichte. Und diese Geschichte wird erst verständlich, wenn man das Gebet vorher gelesen hat, was wir ja gerade getan haben. Jesus berichtet von einem Freund und sagt: Stellt euch mal vor, ihr habt einen Freund. Und der kommt mitternachts vorbei, weil er auf Durchreise ist und will bei euch schlafen. Das Gesetz der Gastfreundschaft besagt, da musst du den auch verpflegen. Problem, du hast kein Essen mehr. Was machst du? Jesus sagt, du gehst natürlich zu einem anderen Freund um die Ecke, nachts um Mitternacht und klopfst bei ihm an und bittest um 3 Brote. 3 Brote, weil sie damals solche kleinen Fladen hatten. Ne? Das war nicht so wie bei uns, hier Rewe und keine Ahnung was, solche Oschis, deutsches Brot ist ja sowieso, das kann man nicht wie das amerikanische zusammenquetschen. Aber damals hatten die solche Fladen und deswegen 3 Brote, ja, für den Gast, vielleicht noch für die Frau und für sich selbst, mitternachts. Und Jesus sagt, stell dir vor, dein Freund da drinnen sagt, ich bin schon im Bett und die Tür ist verschlossen. Ich kann jetzt nicht aufstehen. Das war auch ein bisschen schwierig damals, muss man ja schon zugeben. Tür verschlossen hieß Riegel vor, im Bett hieß, da ist eh nur meistens ein Raum gewesen in der Kultur, da waren dann die Kinder dabei, wenn du aufstehst, werden die gleich wach, quengeln, keine Ahnung, wie alt die waren. Wenn du den Riegel zur Seite schiebst, dann werden auch die Nebenhäuser wach, weil Isolierung und Schallschutz und sowas gab es da alles noch nicht. Also da machst du ja Lärm und aus Rücksicht, das ist ja schon ziemlich laut, aber eigentlich will er hier gar nicht, weil hier steht, ich kann nicht. Jesus spielt damit schon darauf an, dass er nicht will. Aber es wird ja noch interessanter. Jesus sagt, stell dir dann aber vor, der wird dir trotzdem aufmachen, allein aufgrund deiner Unverschämtheit, dass du da nachts aufkreuzt. Das können wir jetzt wieder in unserer Kultur sogar verstehen. Selbst bei richtig guten Freunden würde ich mir 12.000 Mal überlegen, ob ich da nachts um 12 mir ein Brot hole, ein Brot. Es geht jetzt nicht um Krankenhausanruf oder weil es brennt oder sowas. Ein Brot. Und ich glaube sogar zu Recht, dass ich glaube, ich habe 3 Freunde, wo ich das machen könnte, die würden mir das Brot geben und wieder ins Bett gehen. Aber sonst würden alle auch sagen, der hat sie ja wohl nicht alle. Aber die würden mir vielleicht das Brot geben, weil ich unverschämt bin. Und er sagt, stellt euch das jetzt mal vor. So, der macht das. Aufgrund dieses unverschämten Grundes. Und dann sagt er, und jetzt dreht er es um und sagt, und kommt auf das Vaterunser: Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und jetzt kommt die Spitze. Jetzt ändert er das Bild von Freund zu Vater. Und sagt, wo unter euch ist ein Vater, der seinen Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für einen Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Jesus ändert das Bild hier und sagt, euer Vater wird euch niemals etwas Schlechtes geben. Er wird euch immer nur etwas Gutes geben. Damit sagt er zum einen, das Böse, was kommt, kommt nicht vom Vater. Das ist wichtig. Das Böse, was in unserem Leben kommt, das kommt nicht von Gott. Er will das Böse weghaben. Er will das Reich Gottes aufbauen, das Leid hinaustragen. Er gibt uns alles. Und er ist auch nicht wie unser Freund, der dann denkt, oh, wie unverschämt, sondern wie ein Vater. Vielleicht habt ihr Väter, die auch sagen würden, mein Sohn, ein bisschen spät jetzt, ne? Aber dieser Vater hier würde sagen, nein, du kriegst dieses Brot und das, oder diesen Fisch oder das Ei. Und er hebt dann diese Ebene noch einmal höher und sagt, wenn ihr um den Heiligen Geist bittet, dann werde ich ihn euch geben. Das Vaterunser endet damit, dass Jesus sagt, bittet um den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der Tröster, Gott selbst, der sogar in uns wohnt, die absolute Nähe Gottes. Das ist das Reich Gottes jetzt schon hier. Leben mit Gott. Die Sehnsucht, die wir haben, dass Gott da ist, ist jetzt schon Realität, nicht komplett sichtbar. Das macht Jesus hier auch ganz deutlich. Aber es ist möglich. Und wenn dein Gebet daraus besteht, deinem Vater näher zu kommen, dann hör niemals auf zu beten. Hör niemals auf zu beten, weil es bedeutet, Beziehung mit deinem Vater zu pflegen. Vielleicht macht ihr das ja auch manchmal. Ich weiß nicht, wie ihr, wenn ihr manchmal die Bibel lest oder eure Andacht macht. Ich mache das ja wirklich ganz oft so, das habe ich hier und da schon mal erzählt, dass ich mir zu Hause, das klingt jetzt ein bisschen komisch, die Frauen würden mich wahrscheinlich jetzt eher ein bisschen besser verstehen. Ich mache es mir gemütlich, mache da so Tee oder heiße Schokolade, Kekse im Winter und im Sommer, keine Ahnung, Chips oder irgendwas Leckeres, Fruchtiges. Zweimal, ne? Zwei. Das eine lasse ich zwar leer, weil er nie austrinkt, aber ich stelle mir echt vor, so, das ist jetzt ein Date, ein Treffen, Date ist jetzt falsch, ja, das ist ein Treffen mit Gott. Aber schon im Sinne von Date, weil man kann Gott auch versetzen. Der will sich die ganze Zeit mit dir treffen, aber wir lassen ihn oft sitzen. Und ich denke mir, genau das ist das Vaterunser. Das Vaterunser ist nicht einfach nur ein Gebet, das wir zur Taufe, zum Abendmahl, im Gottesdienst beten, sondern es ist das Kind, das zu seinem Vater kommt. Und dieses Denken ändert die Gemeinde. Und dieses Denken ändert die Stadt, das Land und die Welt. Wenn die Gemeinde begreift, zu welchem Gott sie beten, dass es ihr Vater ist, dass es der Vater dieser Welt ist, der zusammenführen will, was zusammengehört, was auseinandergerissen ist, aber eigentlich jetzt schon wieder teilweise zusammen ist, eines Tages wieder komplett zusammen sein wird. Und diese Sehnsucht spricht das Vaterunser an. Deswegen lasst uns niemals aufhören zu beten. Amen.